Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin geht es heute um Integration. Und was der Begriff bedeutet in einer Gesellschaft, in der Migration und Mehrdeutigkeit zum Alltag gehören. Integriert doch erstmal, wen genau und wo hinein? Von Christian Berndt.
Also es wird ja immer wieder in Frage gestellt, wie deutsch bist du, wie deutsch bist du, wie deutsch bist du. Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive als Migrantin sprechen und muss sagen, dass es echt leidig ist.
Warum sagen Sie
jetzt
Migrantin?
Die Kabarettistin Idil Beider. Der Journalist Nikolaus Blume.
Na, weil das ja ein Teil meiner Identität hier ist. Das brauchen wir jetzt nicht wegreden, Herr Blume. Also bitte,
tue ich ja gar nicht. Aber ich frage ja nur, warum Sie Migrantin sagen, warum Sie nicht Deutsche sagen.
Bleiben. Weil ich so benannt werde, weil ich so betitelt
aber
werde.
Aber warum ziehen Sie sich das an?
Ein Streit. Wir werden nicht dazugezählt, oder? Die wollen nicht dazugehören.
Weil ich so benannt werde, weil ich so betitelt
aber
werde.
Aber warum ziehen Sie sich das an?
Kommen Sie mir nicht so mit, ziehen Sie sich das an oder ziehen Sie sich an. Das ist ein öffentlicher Diskurs. Und ich muss ja natürlich darauf reagieren, wenn ich in dieser Identität stecke. Ich bin ja gemeint, wenn die AfD sagt, wir wollen die entsorgen.
Es war eine erhellende Diskussion, die sich kürzlich in der Fernsehtalkrunde Hart aber fair zwischen Idil Beider und Nikolaus Blume entwickelte. Die türkischstämmige Beider, geboren 1975 in Celle und dort aufgewachsen, sprach von der Erfahrung, nicht vollständig als Deutsche anerkannt zu werden. Blume verstand nicht, warum sie sich selbst als Migrantin bezeichne und sich damit, seiner Ansicht nach, selbst ausgrenze. Ein nicht näher definiertes Bekenntnis wird gefordert zu einem meist ebenfalls nicht näher definierten Deutschsein. Und es wird vor allem von Menschen gefordert, die einen sogenannten Migrationshintergrund aus Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung haben. Einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 2015 über religiöse Einstellungen in Deutschland zufolge sind 61% der Bevölkerung hierzulande der Ansicht, der Islam passe nicht zur westlichen Welt. Muslimen oder Menschen mit Wurzeln in muslimischen Ländern wird im Zuge dessen unterstellt, Schwierigkeiten mit der Integration in die deutsche Mehrheitsgesellschaft zu haben. Vor allem sie sehen sich der Forderung gegenüber, sich besser integrieren zu müssen. Zu Recht? Für Koller Yilmaz Günay ist das die falsche Frage.
Also ich will mal damit anfangen, dass ich dieses Wort Integration nicht besonders schätze, um es gelinde zu sagen.
Der Autor und Verleger hat 1999 den Verein Gays and Lesbians aus der Türkei, GLAD, mitgegründet.
Unabhängig davon, wie es verstanden wird, suggeriert es immer, dass es eine Gesellschaft gibt, die sich beschreiben lässt, die homogen ist und wo welche dazukommen, die sich dazu verhalten. Ich glaube, dass das eine ganz große Lüge ist.
Mit der Forderung nach Integration ist oft zugleich eine Unterstellung verbunden. Bei den Menschen, von denen sie gefordert wird, existierten Haltungen und Werte, die schwer oder nicht kompatibel seien mit den Haltungen und Werten auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft. Und dass sie auf dieser anderen Seite durchgesetzt und unstrittig seien. Beides ist aber oft sehr fraglich.
Meine Eltern kommen beispielsweise aus einem Land, aus der Türkei, wo Homosexualität nie verboten war. In der Bundesrepublik war das bis 1994 verboten zwischen Männern und ist 1999 erst aus dem Strafgesetzbuch gestrichen worden.
Treffen in einem Café in Köln mit Studenten, die sich in der jungen Islamkonferenz engagieren. In dem Dialogforum diskutieren Muslime und Nichtmuslime über Fragen des Zusammenlebens in der Zuwanderungsgesellschaft. Den Begriff Islam hat man bewusst gewählt, meint der 26-jährige Sprecher des Netzwerks NRW der Konferenz, Volkan Turan.
Islam wurde immer quasi so als Oberthema benutzt für alle Themen, die Minderheiten betreffen. Und in meinen Augen passt der Titel auch total gut, weil es ja auch vermehrt durch die Geflüchteten, die Islamdebatten eben viel mehr in die gesellschaftlichen Diskurse nochmal gedrängt wurden, dass da sehr viele Ressentiments und Stereotypen, die eben sehr stark immer auf Muslime bezogen sind, dass die sehr stark in den gesellschaftlichen Debatten sich widerspiegeln. Und ich glaube, sehr viele Jugendliche oder junge Erwachsene sich damit auch identifizieren können, dass sie zum ersten Mal vielleicht auch einfach mal das Wort Islam als positiv konnotiert sehen.
Den Begriff Integration sehen sowohl Volkan Turan als auch Seda Veleser, ein anderes Mitglied der jungen Islamkonferenz, kritisch.
Was mich dann mal stört, beziehungsweise mir Bauchschmerzen verbreitet, ist, dass man immer noch über Integration spricht. Worüber wir eigentlich heutzutage sprechen sollten, ist Inklusion und Teilhabe und Partizipation.
Ich denke ja schon eher im Bildungsbereich, ich bin jetzt ja selber Lehrkraft und da merke ich halt selber, wie deine eigene Lebensrealität kommt halt nie zur Geltung. Du bist in der Schule, im Bildungsbereich komplett unsichtbar, also deine Identität findet nicht im Bildungsbereich statt. Du wirst immer von Anfang an, sei es in den Lehrbüchern, sei es in den Unterrichtsmaterialien, wirst du ständig als der Fremde angesehen, du kommst einfach nicht drin vor. Genau, du hast auch keine Vorbilder. Und das ja, prägt dich auf alle Fälle fürs Leben.
Es geht ihrer Ansicht nach um eine Partizipation, die weit über Integration hinausgeht. Zumal in Deutschland, wo inzwischen knapp ein Viertel der Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund hat.
Heutzutage sind wir an einem Standpunkt, wo wir endlich mal darüber sprechen sollten, wie wir eben die 25% Deutschlands und der deutschen Gesellschaft besser repräsentieren können.
Berlin, Maxim Gorki Theater, verrücktes Blut. Bei der Uraufführung 2010 im Ballhaus Nauninstraße sorgte das Stück für Furore, galt laut Süddeutscher Zeitung als heißester Beitrag zur Integrationsdebatte. Eine Schulklasse aus mehrheitlich Jugendlichen mit Migrationshintergrund terrorisiert die Lehrerin so lange, bis diese die Schüler mit vorgehaltener Waffe zwingt, Schiller zu lesen.
Sanftmütiges
Land.
Grell überzeichnet werden Stereotype von hormongesteuerten, jugendlichen Machos mit Migrationshintergrund vorgeführt, um sie im Verlauf des Abends ironisch zu dekonstruieren. Verrücktes Blut rückte das postmigrantische Theater in den Blick der Öffentlichkeit, ein Begriff, den Shermin Langhoff geprägt hatte, 2010 Leiterin des Ballhaus Nauninstraße, heute Intendantin des Maxim Gorki Theaters. Postmigrantisch beschreibt dabei unter anderem die Tatsache, dass Menschen mit migrantischen Wurzeln seit Generationen in Deutschland leben, aber immer noch als fremdländisch wahrgenommen werden. Und in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, im Kino oder eben im Theater, zumeist als Fremde dargestellt sind. Das postmigrantische Theater will diesen Blick ändern.
Obwohl auch seit 50 Jahren ein Viertel dieser Gesellschaft Migrationshintergrund hatte, war das deutsche Theater weiß. Und bis heute, außer ein paar kleine Ausnahmen, ist immer noch sehr weiß. Und unter postmigrantisches Theater verstehe ich, auf Mitmenschen dieses Landes aufmerksam zu machen erstmal. Irgendwann hoffentlich wird das überflüssig, weil wir von einem Wir sprechen.
Dem türkischen Regisseur Nurkan Erpolat geht es darum, Integration als Dialog zu begreifen. Als die Lehrerin den Schülern mit der Pistole Schiller nahebringen will, sind es die Schüler, die an die humanistischen Ideale appellieren, die ihnen die Lehrerin doch beibringen wollte.
Gewalt ist keine Lösung, Frau Kielich. Der Mensch ist nur dann als Mensch, wo er spielt.
Ich bin nicht deiner Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du deine Meinung frei äußern kannst. Die französische Revolution und ihr Unterricht haben mich gelehrt, dass ich...
Das freut mich sehr für dich, aber fangen wir hier bloß nicht mit der französischen Revolution an.
Wenn man über die Integration redet, redet man immer darüber, was diese Leute, die zum Integrieren sind, was sie alles da falsch machen. Also sofort sind wir auf Aufgabenliste und redet keiner von der Mehrheitsgesellschaft oder was Integration wirklich in dem Sinne bedeutet. Nicht die Aufgabenstellung für die, sondern es geht um tatsächlich friedliches Zusammenleben. Entweder begegnen wir uns auf der Augenhöhe oder nicht.
Thank you.
Wenn wir richtig reinschauen, dann ist der Integrationsbegriff ein Begriff, den gibt es in Deutschland schon seit den 1920er Jahren. Als der in der Weimarer Republik etabliert wurde, ging es vor allen Dingen darum, die Weimarer Republik als Demokratie näher zu bringen. Und es ging überhaupt nicht um Migranten. Wenn Sie in den Begriff selber einschauen, dann ist das ein sehr produktives Tool. Integration bedeutet die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an den Gütern und Ressourcen dieser Gesellschaft.
Inspiriert vom postmigrantischen Theater beginnt sich dieser Ansatz inzwischen auch in den Wissenschaften zu etablieren.
Das ist eine Analyseperspektive, die versucht, gesellschaftspolitische Erklärungen stärker auf Basis gesamtgesellschaftlicher Interessen anzustrengen.
Naika Forutan, Professorin für Integrationsforschung an der Berliner Humboldt-Universität und Mitherausgeberin des Buches Postmigrantische Perspektiven.
Das heißt, wir haben festgestellt, dass der Migrationsdiskurs in den letzten Jahren sehr viele Debatten in der Gesellschaft überlagert. Und das sind ganz unterschiedliche Debatten. Zum Beispiel die Wohnungsfrage, die hat nicht wirklich was mit den Geflüchteten zu tun oder mit den Migranten, die in dieses Land gekommen sind. Es hat etwas mit Abbau von Maßnahmen bei Sozialwohnungen zu tun. Die Postmigranten Die migrantische Perspektive ist einfach nur ein Aufruf, diesen Migrationsdiskurs dort, wo er nicht notwendig ist, zu verlassen und zu schauen, ob es nicht wirklich ganz alte und bestehende Konfliktlinien sind, die gerade im Moment debattiert werden.
Wann und wo ist Migration das Problem? Und wann und wo werden Migranten lediglich herangezogen als Ursache von Problemen, deren Gründe woanders zu suchen sind? Beispiel: Parallelgesellschaften. Parallelgesellschaften, so heißt es, entstünden nicht zuletzt, weil sich muslimische Familien vom Rest der Gesellschaft abschotten würden. Ein Vorwurf: sie schicken ihre Töchter nicht zum Schwimmunterricht. Obwohl das Umfragen zufolge nur auf 4% der muslimischen Familien in Deutschland zutrifft und etwa die Zeugen Jehovas ihren Töchtern deutlich häufiger den Schwimmunterricht verbieten. Einen weiteren Vorwurf erhebt die Soziologin Necla Kelek.
Wir erleben doch nicht, dass die muslimischen Jungs oder Mädchen ausgegrenzt werden, sondern dass die Familie, die dahinter steckt, von Anfang an sagt, ihr seid Türken, ihr bleibt Türken, ihr habt uns zu dienen. Und wenn die Oma krank ist, bleibt die Tochter zu Hause. Wenn im Geschäft was zu tun ist, bleibt der Junge im Geschäft. Sie holen doch die Kinder aus der Gesellschaft und sagen, ihr habt uns zu dienen, uns zu gehorchen.
Der Fokus auf die Familie ist Necla Kelek zufolge eine Ursache für die geringeren Aufstiegschancen von Kindern aus muslimischen Familien. Studien zeigen allerdings, dass ein geringerer schulischer Erfolg von Kindern aus türkischstämmigen Familien mit geringeren Erwartungen der Lehrer zu tun hat. Ein Kind aus einer türkischen Migrantenfamilie wird weniger zu guten Leistungen motiviert als andere Kinder. Zugleich hat sich die Bildungsbeteiligung von Migranten erhöht. Noch vor 20 Jahren hatten Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund kaum Chancen, das Abitur zu machen. Seitdem haben sich die Abiturquoten verdoppelt, teilweise verdreifacht.
Häufig handelt es sich ja um eine soziale Segregation, wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck besteht, dass es sich um ethnische Segregation handelt.
Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge.
Je schärfer die Konkurrenz in einem Wirtschaftssystem wird, nicht nur unter den Unternehmen, sondern auch zwischen den Beschäftigten, die gegeneinander ausgespielt werden, umso leichter fällt es, die ethnische Differenz politisch aufzuladen. Also je mehr, sagen wir mal, soziale Probleme zunehmen, Armut sich ausbreitet, die soziale Ungleichheit wächst, umso leichter fällt es, Menschen zu mobilisieren gegen Minderheiten, die auch zu Sündenböcken zu erklären. Das ist ja der Fall, wenn zum Beispiel in der AfD fast alle Probleme auf die Zuwanderer und auf die Flüchtlinge geschoben werden, egal worum es geht. Deswegen glaube ich, dass diese soziale Segregation viel dominanter ist in unserer Gesellschaft, dass nur der Blick der Öffentlichkeit sich sehr, sehr stark auf die Communities von Zuwanderern richtet.
Weiteres Beispiel: die Debatten in Deutschland um den Islam als Religion, deren Anhänger von einem Großteil der Bevölkerung als frauenfeindlich und homophob wahrgenommen werden. Köln, Samstagabend. Einmal im Monat findet die Home Oriental statt, eine Partynacht für Schwule und Lesben. Homosexualität werde in den meisten der ihnen bekannten Familien zwar nicht gut geheißen, aber stillschweigend hingenommen, erzählen muslimische Besucher hier. Ihre Namen wollen sie nicht nennen.
Also ich würde mal sagen, das ist die neue Generation. Es wird zwar nicht akzeptiert, aber es wird toleriert, sagen wir mal so. Ne? Bei mir in der Familie ist das jetzt so, so ein paar Geschwister wissen das und ein paar nicht. Und ein paar haben halt Kopftuch und der eine, der ist total deutsch und das Kuddelmuddel halt einfach alles. Ne? Aber solange man das nicht ausspricht, dass man schwul ist, dann ist das okay.
Und gerade in Deutschland ist es so ein demokratisches Land, natürlich mit einem Hintergrund, wo wir uns auch hinter die Kulissen verstecken halt, genau.
Verstecken müsse er seine Sexualität nicht, meint ein 26-Jähriger, dessen Eltern aus Istanbul stammen.
Ich bin komplett geoutet, also meine ganze Familie und ganze Freunde wissen das. Und meine ganze Familie steht auch hinter mir, weil im Endeffekt mache ich nichts Falsches. Und deswegen habe ich mich vor 18 geoutet.
Für ihn sei es allerdings leichter als für viele andere, vor allem wenn deren Familien aus ländlichen Gegenden der Türkei stammen würden.
Ich habe halt eine sehr, sehr lockere europäische Familie. Wir sind sehr, sehr tolerant. Die haben immer schon modernes Leben geführt und vor allem hatten die auch schon vorher schwule und lesbische Freunde gehabt.
Aber gläubig ist er trotzdem und er fühlt sich religiös keinesfalls weniger kompetent als Strenggläubige.
Also ich war auch, als ich jünger war, war ich auch auf einer Koranschule. Und ich bin jetzt nicht extrem gläubig, aber ich bin gläubig und ich versuche trotzdem, unseren islamischen Leben zu leben. Und deswegen denke ich mir immer jedes Mal, allein Gott hat zu entscheiden, was richtig und was falsch ist und nicht irgendeine Person.
Ebrahim Mugdad beurteilt den Einfluss eines westlich geprägten Umfelds auf die Einstellungen zur Sexualität weniger optimistisch. Er ist 2015 wegen seiner Homosexualität aus dem Libanon nach Deutschland geflüchtet und hat in Köln eine Begegnungsstätte für schwule und lesbische Flüchtlinge ins Leben gerufen. Mit den deutschen Muslimen aus der Community habe er immer wieder kontroverse Diskussionen.
Because always they see Islam as they see it from German perspective, because they were born here.
Seine deutschen Freunde sagten, Homophobie sei nicht islamisch, erzählt Ibrahim Mugdad. Er sage daraufhin immer, sie sollten sich seine Heimat angucken, um dort zu sehen, was im Namen des Islam geschehe. Und auch in Köln werde er von Muslimen bedroht.
Every time I go to the police, ich mache eine Anzeige, weil manchmal echt, ich habe Angst.
Die genannte Studie der Bertelsmann Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass sich 61% der Muslime, die sich als ziemlich bzw. sehr fromm bezeichnen, für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aussprechen. Homophobie als Merkmal des Islam will Volkan Turan von der Jungen Islamkonferenz, der selbst homosexuell ist, nicht stehen lassen.
Es gibt eben ja auch eben deutsche Muslime, es gibt Konvertierte, es gibt homosexuelle Muslime, es gibt transsexuelle Muslime. Und ich finde es halt schade, dass in den Debatten eben genau diese Lebensrealitäten komplett untergehen. Gerade in Deutschland werden eben diese Lebensrealitäten, eben weil wir dieses Privileg haben, dass wir in Deutschland leben, werden die auch viel mehr jetzt auch sichtbar. Und genau das macht das Schöne aus, dass wir in Deutschland eben diesen Islam haben, der eben uns jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren eben noch mehr Lebensrealitäten aus Muslimen Perspektive zeigen wird.
Drittes Beispiel, das Kopftuch.
Ich glaube, so wie jeder seine Punkphase hat, hatte ich auch diese Phase, ich muss mir jetzt mal zeigen, wer ich wirklich bin. So.
Aynul Ayten, 21 Jahre, Mitglied der Jungen Islamkonferenz, Studentin, Feministin. Für sie gehört das Kopftuch zu ihrer Identität. Mit 18 Jahren hat sie angefangen, es zu tragen.
Statt ein Kajal aufzumalen, habe ich mir ein Kopftuch gesetzt und gesagt, das bin ich und so will ich meinen Weg gehen. Aber generell, das Kopftuch wird ja sehr religiös betrachtet, aber das Kopftuch ist ja auch kulturell geprägt. Man sieht das daran, wie verschiedene Frauen mit Kopftüchern rumlaufen. Ob eine Frau sich entscheidet, ein Kopftuch zu tragen oder sie abzulegen, wir müssen das unterstützen und volles Rückgrat bieten.
Muslimische Feministinnen sehen sich häufig dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden das Kopftuch losgelöst von dessen Funktion als Unterdrückungsinstrument betrachten, das es in vielen Ländern ist. Sich als Frau dafür oder dagegen entscheiden zu können, sei eben nicht überall der Fall. Der Islamwissenschaftler Abdul Ahmad Rashid sieht es daher skeptisch.
Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn eine Frau ihr Kopftuch tragen möchte als Demokrat, bin ich verpflichtet, dafür zu kämpfen, dass sie das Kopftuch tragen darf. Also frei nach Voltaire, ich bin nicht für das Kopftuch, aber ich werde dafür kämpfen, dass sie das Kopftuch tragen dürfen. Das tue ich, aber gleichzeitig müssen sich diese jungen Frauen auch, finde ich, meine kritischen Fragen gefallen lassen.
Dabei gehe es nicht um richtig oder falsch, sondern um Aushandlungsprozesse innerhalb eines modernen Pluralismus, so Naika Forutan.
Es stehen nebeneinander Positionen, die jede in sich logisch sind, die sich aber vollkommen widersprechen. Die Kopftuchgegnerinnen sagen, das Kopftuch bedeutet, dass die Männer Macht über den Körper der Frauen haben. Sie fragen sich aber nicht, ob ihr vehementes Eintreten dafür, dass die Frauen das Kopftuch ablegen, nicht auch eine Machtdemonstration ist und Eingriff in die freie Entscheidung dieser Frauen über ihren eigenen Körper.
Das Kopftuch als Ausdruck von Identität stehe auch für das gewachsene Selbstbewusstsein von Frauen aus der dritten und vierten Einwanderergeneration. Sie vertreten ihre Ansprüche sichtbarer als ihre Eltern und Großeltern. Das führt zu neuen Konflikten, sagt Susanne Schröter, Leiterin der Forschungsgruppe Globaler Islam in Frankfurt am Main.
Das ist das, was Elmar Falani sagt mit dem Begriff Integrationsparadox. Im Prinzip haben wir jetzt dadurch, dass die Pluralität offensichtlich ist, dass wir gebildete Leute aus allen Einwanderungsgruppen haben, sind Probleme natürlich offenkundiger. Und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen.
Aladin Elmar Falani hat 2018 in seinem Buch Das Integrationsparadox das Phänomen beschrieben, dass die Integration zwar zunehmend besser gelänge und Deutschland eine immer offenere Gesellschaft werde, dass damit aber zugleich Konflikte zunehmen würden.
Demokratietheoretisch gibt es das sogenannte Tocqueville-Paradox von Alexis de Tocqueville, der auch festgestellt hat, je stärker gesellschaftliche Reformen ansteigen und je stärker Gleichheitsverhältnisse hergestellt werden, desto mehr rebelliert die Bevölkerung dort, wo es Ungleichheitsverhältnisse gibt.
Marginalisierte Gruppen, die verstärkt Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen erhalten, von Bildung über materielle Güter bis zur Präsenz in Parteien und öffentlichen Institutionen, stellen nun auch mehr Forderungen. Deutschland wird diverser, die zunehmende Pluralität des Landes stößt zugleich auf Ablehnung in Teilen der Gesellschaft. Naika Forutan zieht Parallelen zur Frauenemanzipation.
Frauen waren immer schon 50%, aber wählen dürfen sie erst seit 100 Jahren. Es liegt nicht daran, dass ihre Gruppengröße plötzlich zugenommen hat. Ihr Kampfbewusstsein hat zugenommen und das ist auch bei den muslimischen Menschen in diesem Land. Ihr Bewusstsein, Zugehörigkeit aktiv einzufordern, hat zugenommen und wird auch politisch eingesetzt. Und das führt zu den starken antimuslimischen Haltungen.
Für Naika Forutan wie Aladin Elmar Falani ist das ein notwendiger, durchaus positiver Prozess, in dem es legitim ist, zunächst Maximalpositionen zu vertreten. Dysfunktional werde es erst, wenn einer Gruppe die Berechtigung zur Teilhabe abgesprochen werde.
Und in diesem ganzen Gefüge des Einforderns von gleichen Rechten gibt es auch andere Gruppen, die sagen, okay, aber wenn ihr die gleichen Rechte haben wollt, dann müsst ihr auch die gleichen Pflichten einnehmen. Und dann sagen die, wir nehmen die gleichen Pflichten ein. Wir zahlen Steuern, wir arbeiten hier, wir erziehen unsere Kinder zu Demokratinnen, aber wir möchten trotzdem unsere Kinder zu religiösen Menschen erziehen dürfen. Und dann sagen die anderen, ja, aber dieser Aspekt dieser Religion gehört nicht zum Gefüge dieses Landes dazu. Dann kommt vielleicht die katholische Kirche und sagt, aber man darf trotzdem auch traditionell sein. Und das heißt, es ist ein Kanon der Vielstimmigkeit, der gerade sichtbar und deutlich macht, dass wir etwas Fundamentales aushandeln. Und das passiert nicht ohne Konflikt.
Wie traditionell die Stimmen innerhalb dieses Kanons in Deutschland sein dürfen, das wird heftig diskutiert, unter Muslimen wie unter Nicht-Muslimen gleichermaßen. Aus Sorge über zunehmende Islamfeindlichkeit wie über zunehmenden Islamismus hat sich die Initiative Säkularer Islam gegründet. Ende Februar stellten sich die Initiatoren in der Berliner Ibn-Rushd-Goethe-Moschee vor, die sich als Plattform für einen liberalen Islam von einem als dogmatisch angesehenen Islam abgrenzen will.
Die Muslime sind selbst in der Pflicht, den Bedenken der nicht-muslimischen Bevölkerung positiv entgegenzuwirken, nämlich durch die Entwicklung eines Islams, der mit den Menschenrechten vollumfänglich vereinbar ist.
Ali Ertan Toprak, Sprecher der Initiative.
Dieser Islam muss der uneingeschränkten Gleichberechtigung von Frauen und Männern, den Rechten von Kindern und der sexuellen Selbstbestimmung des Individuums Rechnung tragen. Das ist unserer Ansicht nach der beste Schutz vor Islamfeindlichkeit.
Für Susanne Schröter habe die Gesellschaft zu lange vor den Problemen eines dogmatischen Islam die Augen verschlossen.
Wir haben so ein liberales Anything Goes gelebt die ganze Zeit und plötzlich merken wir, ja, aber was machen wir jetzt mit den Konflikten, die ja Wertekonflikte sind? Was machen wir mit Akteuren, die sagen, wir wollen islamische Normen durchsetzen? Das ist das Einzige, was für uns existiert. Das Einfachste ist immer, dass man sagt, das ist das Grundgesetz. Aber das Grundgesetz ist ja nun kein Leitfaden für den Alltag.
Die Mehrheit der Muslime in Deutschland lebt allerdings völlig säkular.
Für die spielt die Religion möglicherweise eine Rolle, vielleicht aber auch gar nicht. Wenn sie eine Rolle spielt, dann ist es eher das private Verhältnis zwischen einem Individuum und Gott oder der Familie, die fastet zusammen oder den Ramadan feiert oder ähnliches. Aber die große Bedeutung, die Religion für einige Akteure aus dem organisierten Islam hat, spielt für den Rest der Muslime sowieso keine Rolle.
Dennoch, 57% der Bevölkerung in Deutschland sehen Umfragen zufolge den Islam als Bedrohung. Und obwohl laut Verfassungsschutzbericht nur etwa 1% der Muslime in Deutschland dem islamistischen Umfeld zugerechnet wird, werden von den übrigen 99% stets eine öffentliche Distanzierung von einem radikalen Islamverständnis verlangt. Für Naika Forutan eine Konsequenz daraus, dass in vielen Debatten Migration als Problem verhandelt wird und konservative Muslime im Fokus stehen.
Man suggeriert sehr schnell, wenn man einen Ausschnitt einer Bevölkerung betrachtet, als würde dieser Ausschnitt für den gesamten Rest der Bevölkerung stehen. Und das macht die Debatten so giftig. Das können wir genauso betrachten, wenn wir uns Debatten über Ostdeutsche uns ansehen. Da gibt es auch sehr viele, die sagen, die sind einfach so, weil sie haben eben nicht in einer Demokratie gelebt. Das stimmt für einen bestimmten Ausschnitt, dient aber nicht dafür, das zu verallgemeinern. Und so müssten wir es auch im Islamdiskurs führen. Es stimmt für einen Teil und auf den Rest trifft es nicht zu. Und deswegen reagiert dieser Rest mit so einem großen Gefühl von Kränkung und das ist auch legitim.
Wir sind alle ein Wir, ein Kollektiv, eine Gesellschaft. Und das muss halt der Mehrheitsgesellschaft klar werden und aufhören, uns mit dem Begriff Ihr zu definieren und einfach mal dieser Fremdzuschreibung endlich mal ein Ende setzen, sondern einfach sagen, hey, wir sind ein Kollektiv, Punkt.
Wir- und Ihr-Zuschreibungen zwischen Mehrheitsgesellschaft und muslimischer bzw. migrantischer Minderheit verstärken die Polarisierung beider Seiten, sagt Serda Veleser von der Jungen Islamkonferenz. Die Integration migrantischer Narrative in die nationale Erzählung, das wäre ein Ansatz, so die Politikwissenschaftlerin Sibylle de la Rosa, für eine Gesellschaft mit größerer Gleichberechtigung. In der deutschen Geschichte gibt es genug Vorbilder. Das Land erlebte immer Einwanderung. Mitte des 18. Jahrhunderts waren zeitweise ein Drittel der Einwohner Berlins Franzosen. Muslime kämpften in der preußischen Armee gegen Napoleon. Deutschland müsse sich nur wieder an diesen Teil seiner historischen Identität erinnern, der erst im 19. Jahrhundert von den Ideen eines ethnischen und biologischen Nationalismus verdrängt wurde. Dessen Vorstellungen eines homogenen Staatsvolkes wirken bis heute nach.
Wenn Sie so wollen, war Deutschland immer ein multikulturelles, multireligiöses, multiethnisches und multisprachliches Land. 1848, als man in der Paulskirche darüber debattiert hat, wer Deutscher ist, hat man tatsächlich darüber nachgedacht, festzuhalten, Deutscher ist, wer auf deutschem Boden geboren wurde. Egal, ob er polnisch, sorbisch, französisch, russisch oder deutsch spricht. Das alles waren Sprachen Deutschlands. Man könnte wirklich fast sagen, Pluralität ist der Markenkern dieses Landes.
Integriert doch erstmal wen genau und wo hinein? Über Integration in einer Gesellschaft, in der Migration und Mehrdeutigkeit zum Alltag gehören. Ein Feature von Christian Berndt, der auch als Sprecher zu hören war. Regie: Klaus-Michael Klingsporn, Technik: Jan Fraune, Redaktion: Lydia Heller.